einigen Jahren. Hatte ich Dienst in Hamburg, in einer Gemeinde dort. Und die Schwester des leitenden Bruders fuhr mich mit dem Auto zu den Zigeunern, wo ich einen Dienst zu verrichten hatte. Dort wurde erwartet wohl, dass ich mich vorstelle. Das habe ich versucht zu machen. Ich sagte, ich brauche etwas Hilfe. Ich weiß nicht genau, wer ich bin. Meine Vorfahren, danke. Ja. Die Technik ist umständlich, ja? Es war früher viel einfacher. Meine Vorfahren kamen aus den Niederlanden. Mein Urgroßvater kam aus, und mein Großvater, die kamen aus dem südlichen Teil der früheren Sowjetunion. Mein Großvater aus der Krim, genau gesprochen. Meine Eltern wurden in den Vereinigten Staaten geboren. Ich bin in Kanada geboren. In meinem Pass stand längere Zeit britischer Untertan. In meinem persönlichen Leben, in meiner persönlichen Familie ist es ähnlich. Meine Frau ist in den Vereinigten Staaten geboren. Unser ältester Sohn in Kanada, der zweite Sohn in den Niederlanden und die zwei Mädchen in Deutschland. Und wir sind auch viel gereist, haben in manchen Ländern gewohnt, in Kanada, in den Vereinigten Staaten, in den Niederlanden, in Deutschland, in der Schweiz. Mein Dienst hat mich in noch mehr Ländern gebracht, so ungefähr habe ich erzählt und gefragt, was bin ich? Und eine Frau, eine Zigeunerfrau, die neben der Schwester saß, die mich dahin gebracht hatte, fragte sie, ist der einer von uns? Ja. Nun, wie gesagt, wir haben in Europa gewohnt, in verschiedenen Ländern. 45 Jahre bis auf den Monat war es, seitdem wir nach Europa kamen. Ich war schon vorher da gewesen im Krieg. Aber zu diesem Dienst kamen wir 1954 und zogen dann zurück nach Kanada 1999. Aber ich bin jedes Jahr zurückgekommen, außer zwei Jahren vielleicht, wegen Krankheit. Aber es ist mein Vorrecht gewesen, immer wieder da zu sein und eine Reise zu machen und Einladungen zum Dienst anzunehmen. Das ist in diesem Fall, in dieser Reise ebenfalls der Fall. Von hier geht es weiter in die Schweiz und Süddeutschland. Und im Oktober sind wir noch am 19. bis zum 21. in Gifhorn. Und von dort geht es dann von Hannover nach London und Kanada. So, jetzt wollen wir uns mit der Apostelgeschichte beschäftigen und mit der Bekehrung eines der berühmtesten Boten, Sendboten unseres Herrn Jesus. Ich denke, ihr habt mir es aufgegeben, über die ersten 19 Verse von der Apostelgeschichte 9 zu sprechen. Ich habe es also gut behalten, obwohl ich vergesslich bin. Aber einige Fragen. Wer weiß, wer die Apostelgeschichte eigentlich geschrieben hat? Oder ich stelle eine andere Frage. Wer hat uns das meiste Schriftgut, Schriftmaterial geliefert zum Neuen Testament? der Lukas. Zwei Bücher hat er geschrieben, sein Evangelium, sogenanntes Evangelium, und die Apostelgeschichte, zwei Bücher. Sie sind eigentlich Privatberichte für einen gewissen Theophilus. Sie haben lange Kapitel und viele Kapitel und sie liefern eigentlich den größeren Teil oder den größten Teil eines Schreibers im Neuen Testament. Lukas schreibt also die Apostelgeschichte und den Plan gibt er uns eigentlich in Kapitel 1. Ihr dürft aufschlagen Vers 8 in der Apostelgeschichte 1. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet Zeugen von mir sein. Und hier ist der Plan. Jetzt lesen wir ganz genau, jedes Wort zählt. In Jerusalem und auch in ganz Judäa und Samarien, die werden zusammengezogen, und das ist von Wichtigkeit, und bis ans Ende der Erde. Drei Stufen, vier Gebiete. Sehr wesentlich. Schon hier deutet Jesus an, dass Samarien nicht vergessen werden soll und gehört zu Judäa, wenn man an die Missionsarbeit denkt, an die Verbreitung des Evangeliums. Dieser Plan, geografische Plan, spricht also von der Verbreitung der Christusbotschaft. Und der Lukas macht es sich zur Aufgabe, zu erzählen, wie diese Aufgabe, diese Missionsaufgabe nach diesen Linien angebahnt wurde vom Heiligen Geist. Wie das so lief. In Jerusalem begann es. Dann ging es von Judäa nach Samarien, wieder nach Jerusalem und so weiter. Die zwei wurden zusammen verbunden. Und dann ging es ins Ausland, Syrien, in die heutige Türkei und so weiter. Gott wollte also, dass alle Völker das Evangelium hörten. Jetzt kommen wir von einer anderen Ecke. Die Menschheitsgeschichte hat eigentlich zweimal begonnen, die ethnische Geschichte. Am Anfang schuf Gott die Welt und schuf Adam und Eva. Das war der erste Anfang. Und der zweite? Nun, das ist wohl nicht schwer zu erraten, aber mit Noah. Die Menschheit wurde ja praktisch ausgerottet. Petrus nimmt einmal Bezug darauf. Das zweite Mal, sagte er, wird es nicht mit Wasser geschehen, sondern mit Feuer. Also es liegt eine gewisse Parallele, eine Endzeitgeschichte zwischen Noahs Zeit und der Zeit, die noch vor uns liegt. Mit Noah beginnt Gott eine neue Geschichte. Noah hatte drei Söhne, die verheiratet waren, aber noch keine Kinder hatten. Die Wissenschaft weiß zu berichten, dass die Menschheit, die wir heute kennen, grundsätzlich in drei ethnische Familien aufgeteilt werden kann. Das hat die Bibel schon lange gewusst. Wie hießen die Söhne Noahs, nach denen die Welt neu bevölkert wurde? Sem, Ham und Japhet. Von wem kommt ihr bzw. wir? Kommt ihr von Sem? Haben wir hier jüdische Menschen jüdischer Herkunft? Keine. Die meisten von uns kommen wohl von Japhet. Das sind die sogenannten Weißen. Die anderen sind alle farbig. Also die meisten auf der Welt. Wollen wir nicht vergessen. Der Lukas tut etwas sehr Interessantes. Im Laufe seiner Erzählung berichtet er von drei Personen, die sich bekehrten. Er erzählt, gibt uns die Bekehrungsgeschichte von drei Personen. Und diese drei Personen stellen jeweils drei oder einen Teil, jeder von ihnen repräsentiert einen Teil dieser dreiteiligen Menschheitsgeschichte. In Kapitel 8 haben wir die Bekehrungsgeschichte eines Nachkommens von wem? Ham. Das ist der Mann von Äthiopien. In Kapitel 10 haben wir die Geschichte eines Nachfolgers von Japhet. Dort haben wir einen Europäer. Und in Kapitel 9, dem Kapitel, aus dem wir jetzt lesen wollen, haben wir die Bekehrungsgeschichte eines Nachkommens Sems. Das ist der Saulus, der aus dem Stamme Benjamin stammte. Damit will Lukas wohl sagen, jeder soll es hören. Und jeder kann persönlich zum Herrn Jesus finden und muss es persönlich tun. Fangen wir an zu lesen. Aber Paulus, der noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubte. Warum noch? Das kleine Wörtchen noch schaut zurück und schaut nach vorn. Immer noch. Das heißt, er hatte begonnen, Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn zu schnauben. Das fing wo an? Wo fing die Verfolgung durch Saulus an? Mit der Steinigung von Stephanus, an der er ein Zeuge war und die Kleider aufhob, derer, die ihn steinigten. Er war also verhältnismäßig jung noch, aber war voll dabei, seine Entscheidung war für diese Steinigung. Er dürfte das ganze Zeugnis von Stephanus in Kapitel 7 mitgehört haben. Und es kann sein, mein Professor auf der Theologischen Hochschule war der Meinung, dass das der Stachel war, der Dorn, der ihn begleitete. Und es kann sein, dass diese Geschichte ihn nicht ganz verließ, bis der Herr Jesus ihn stellt und fragt und sagt, es wird dir schwer fallen, gegen die Stachel auszuschlagen. Saulus, der noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubte, aber wie lange noch? Nicht mehr lange. Dieses Kapitel zeigt uns, wie lange es dauerte. Jetzt kam es bald zu Ende. Gott hat seine Hand im Leben eines jeden Menschen und Paulus weiß zu berichten den Galatern, dass Gott schon vor seiner Geburt dabei war, hat ihn erwählt. Der noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubte. Die Jünger des Herrn, das wollen wir nicht vergessen, denn das kommt später zur Sprache, ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe für Damaskus an die Synagogen, auf das, wenn er welche fände, die des Weges wären. Ein interessanter Ausdruck. Wenn ihr den einmal euch notiert, werdet ihr merken, dass er mehrere Mal in der Schrift zu finden ist. In meinem Buch über die Gemeinde, das auf dem Büchertisch liegt, beziehungsweise lag, wenn Sie schon eingepackt haben, nehme ich mir Zeit, einmal einige Bilder oder Symbole von der Gemeinde zu besprechen. Und wie die Jünger des Herrn oder wie die Christen, was für Namen sie haben. Und ein Name ist, sie sind Menschen des Weges. Warum würden Christen so heißen? Wer weiß, welches Wort oder mit welchem Wort Petrus in seinen Briefen gern die Christen bezeichnet. Wie versteht er sie gern? Ist das bekannt? Fremdlinge und? Ist noch ein Wort? Pilgrime oder Pilger. Menschen, die unterwegs sind. Petrus schreibt seine zwei Briefe an Menschen, die in seiner Vorstellung zwischen zwei Welten leben. Sie sind nicht zu Hause in einer von ihnen. Sie sind nicht zu Hause in dieser Welt und sie sind auch nicht zu Hause in der anderen Welt. Sie befinden sich in dieser ersten Welt, aber sie sind bereits, haben begonnen, aus dieser Welt auszuziehen, sind unterwegs in dieser Welt, sind ihr Bürgerrecht ist in der anderen Welt, aber sie wohnen noch nicht dort. Das heißt, sie befinden sich in einem Zwiespalt. Und das bringt Probleme mit uns. Das bringt uns Probleme. Und deshalb schreibt Petrus seine Briefe, um Menschen, die so unterwegs sind und um solche Probleme, die dadurch entstehen, Schwierigkeiten haben. Er hilft ihnen. Wir sind auch unterwegs und die Christen zu Paulus Zeiten oder zu Saulus Zeiten hießen also Menschen des Weges Jesu, von Menschen, die unterwegs waren. Es spricht nicht nur von unterwegs sein, sondern es spricht von einer gewissen Lebensweise, der Lebensweise des Christus, die seine Jünger angenommen haben. Männer und auch Frauen, das will Lukas betonen, es ging also nicht nur um männliche Personen, sondern Frauen mussten auch leiden und wurden einfach ins Gefängnis geworfen. Er sie gebunden nach Jerusalem führe, während er unterwegs war, begab es sich, dass er sich Damaskus nahte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Der Herr Jesus, der ihm begegnete, der war jetzt im Himmel und er hat die ganze Zeit sein Auge auf die ganze Geschichte gehalten. Er wusste, was Saulus begann zu tun und die Jünger verstreute, sodass alle Jerusalem verlassen mussten, nur die Apostel blieben da. Die ganze Zeit hat er das vom Himmel her beobachtet. Er hat seinen Geist ihnen bereits gegeben und dieser Geist begleitete einen jeden von ihnen und sie wurden betreut, wie ein Hirte seine Schafe betreut. Er war mit einem jeden, der fliehen musste und Unterkunft suchen musste. Das wusste Jesus alles. Und er wusste auch, wusste um jeden Schritt, den Saulus tat. Und er ließ es so weit kommen, bis hierher, sagt die Schrift, gehen die Wellen und nicht weiter. Da ist Ufer. Nicht weiter. Plötzlich. Saulus hatte keine Ahnung. Aber Jesus war dabei. Hat seine Schritte von Jerusalem bis Damaskus beobachtet, hat ihn begleitet und kurz vor Damaskus sagte, hier. Ist nicht interessant? Wir begegnen in unserem Zeugnis manchmal sehr schwierige Leute. In der Schule, auf dem Arbeitsplatz. Und für uns scheint es hoffnungslos zu sein. Aber immer wieder greift der Herr ein und holt sich so einen, der hoffnungslos zu sein scheint. Das soll uns Mut machen. Plötzlich erschien ein Licht vom Himmel. Nun, Paulus ist ein Jude. Und die Juden haben ja eine Geschichte, die gespickt ist von Wundern. Und Paulus weiß, das zu schätzen oder zu fürchten vielleicht auch, wenn Gott einmal anfängt, das Physikalische zu durchbrechen und in diesem Bereich etwas Außerordentliches zu tun, dann fängt der Respekt vor Gott an, wenn er bis dahin nicht vorhanden war. Er fällt zu Boden. Man kann sagen, möglicherweise war er zu Ross, und in zweifachem Sinne fiel er von seinem hohen Ross oder wurde von seinem hohen Ross geholt. fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Zweimal, einmal genügte nicht. Dieser Mann muss gestellt werden. Saul, Saul, Schluss. Warum verfolgst du mich? Gott hat die Art, Fragen zu stellen. Er braucht keine Auskunft. Aber er bringt uns zum Denken mittels Fragen. Das ist die Art von Jesus gewesen, das ist die Art von Gott. So hat er Adam und Eva zur Besinnung gebracht. Warum Adam? Warum Eva? Bei der Schlange wurde keine Frage gestellt. Aber bei seinen Menschen, die in seinem Bilde geschaffen sind, da stellt er Fragen. Wie einem Gegenüber stellt er die Frage. Saul, warum, überlege einmal, warum bist du dabei, mich zu verfolgen? Wen hatte Saulus verfolgt? Vers 1. Was steht hier geschrieben? Die Jünger des Herrn, wer ist der Herr? Das ist der Herr Jesus. Normalerweise, wenn ihr im Neuen Testament das Wort Herr antrefft, in den meisten Fällen dürfte es sich auf Jesus beziehen. Hier und da auf Gott den Vater und an einigen wenigen Stellen vielleicht von einem Menschen. Aber in den meisten Fällen können wir da an den Herrn Jesus denken. Die Jünger des Herrn hat Saul verfolgt. Und jetzt sagt Jesus, den Saulus für tot hält, du hast mich verfolgt. Warum sagt das Jesus so, wenn er doch die Christen verfolgt hat? Er ist eins mit der Gemeinde. Und er ist das Haupt eines Leibes. Die Gemeinde ist ein Leib. Das hat Paulus nie vergessen. Diese Tatsache, dass Christen, die Jünger des Herrn und der Herr eins sind, wie der Vater und Jesus miteinander eins sind, so sagt er es im hohenpriesterlichen Gebet, das hat Paulus nie vergessen. Das wurde zu einem Eckstein seiner Dogmatik, seiner Theologie. Die Gemeinde und Jesus sind eine Einheit. Und um das zu illustrieren, gebraucht er einige Bilder. Die zwei bekanntesten sind wohl Leib und Bau, ein Gebäude. Die dienen ihm dazu, die Einheit zwischen unserem Herrn und uns zu veranschaulichen. Warum verfolgst du mich? Du hast eigentlich mich verfolgt. Er sagte, wer bist du, Herr? Weiß er zu diesem Zeitpunkt, wer es ist? Nein, das ist eine echte Frage. Wenn er Herr sagt, ist das hier eine Höflichkeitsanrede. Er weiß, jemand ist größer als ich, der hier spricht. Ich sehe ihn nicht, er hat die Art und Weise, sich zu verbergen. Das große Licht, das starke Licht, stärker als die Sonne, sagt er wohl später einmal, ja, hat ihn verblendet. Er weiß gar nicht, mit wem es erst zu tun hat. Aber es ist eine mächtige Person, der er gestellt ist. Und deshalb sagt er vorsichtshalber Herr. Es geziemt sich also, einer solchen Person so anzusprechen. Das müssen wir jetzt behalten. Zunächst weiß er nicht, mit wem er es zu tun hat. Diese Person sagt einfach, er hätte ihn verfolgt. Und das nimmt ihn Wunder, denn er hatte ja ganz andere Leute im Sinn gehabt. Der Herr sagte, das ist der Herr Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du meinst, du verfolgst die Jünger des Herrn. Eigentlich verfolgst du mich. Warum verfolgte Paulus die Jünger? Weil sie an den Gekreuzigten glaubten, also doch Jesu wegen. Und im Grunde war Jesus hinter dieser Verfolgung. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Hart ist es für dich, gegen Stacheln auszuschlagen. Es ist möglich, wie schon gesagt, dass Jesus hier an das Zeugnis von Stephanus denkt. Aber Jesus kann auch gedacht haben an eine Gegenverfolgung. Saulus, du machst es schwer für meine Nachfolger. Wenn du nicht aufhörst, ich kann dein Leben schwer machen. Und du kannst wie ein Pferd ausschlagen gegen den Stachel oder den Ochsen, ausschlägt gegen den Stachel, den Stab, den der Fahrer ihm in die Haut treibt. Du kannst versuchen auszuschlagen, aber es wird dir nichts nutzen. Ich bin stärker als du. Es wird dir schwer fallen, gegen Stacheln zu lecken oder auszuschlagen. Auf jeden Fall, was immer Jesus gemeint hat, es stimmte und Saulus sollte sich das merken. Zitternd und auch erstaunt sagte er, Herr, aha, weiß er, mit wem er es zu tun hat? Ja, jetzt weiß er. Ihr dürft ruhig laut werden. Das heißt, eure Gedanken laut werden lassen. Zu diesem Zeitpunkt, jetzt weiß er, mit wem er es zu tun hat. Er nennt Jesus Herr. Was bedeutet das? Nun, wenn ihr nicht wisst, dann schlagt einmal Römer Kapitel 10 auf. Das ist ein Wort von diesem Paulus, von dem, der später Paulus hieß. Und zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch schon, aber in der Schrift wird er dann später so genannt. Römer 10, Verse 9 und 10. Wer liest sie einmal laut? Wusste Paulus, dass Jesus gestorben war? Damit kann man rechnen, ja. Und deshalb verfolgte er ja die Jünger, weil er für die Kreuzigung gewesen war. Ob er Jesus persönlich erlebt hat, weiß ich nicht. Aber es kann sein. Aber er war ja auch wie die anderen Pharisäer dagegen gewesen. So wie er gegen Stephanus war. Er weiß, mit wem er es zu tun hat. Er weiß, dass Jesus gestorben war. Jetzt erfährt er von Jesus selbst, dass er lebt. Die Schlussfolgerung? Paulus ist ein denkender Mann. Er hat einen Fehler gemacht. Ja, aber jetzt einmal als Indikativ. Welche Schlussfolgerung muss er ziehen? Welche Tatsache steht jetzt fest? Er ist auferstanden. Er war gestorben. Jetzt lebt er. Er muss auferstanden sein. Was sagt Paulus von so einem, von so einer Konzession, von so einem Zugeben, von so einer Überzeugung? Wenn jemand glaubt, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist und ihn Herr nennt, was sagt Paulus davon? Dann wird er wieder gerettet. Wann ist Paulus bekehrt worden? Wann ist er gerettet worden? Hier, nach seiner eigenen Aussage. Ja? Er weiß, wovon er spricht, wenn er an die Römer spricht. Ja, was heißt Bekehrung? Das hat er selbst so erlebt. Hier, vor den Toren von Damaskus, wird er Jesu Nachfolger, denn er nennt ihn ganz bewusst Herr. Und das gehört zur Bekehrung. Ist nicht etwas, das erst später kommt. Es gibt keinen Christen, der nicht bereit ist, Jesus als Herrn zu haben. Das gehört zum Christsein. Ein Christ ist jemand, der Jesus zum Herrn hat. Dass wir das immer wieder anerkennen sollen in der Praxis, wo er auf die Probe gesetzt wird, das stimmt. Herr, und jetzt ist interessant, Er glaubt an diesen Auferstandenen, er anerkennt, er bejaht das Lebendigsein, das Jesu, nennt ihn Herr, das heißt, stellt sich als seinen Sklaven oder Diener hin. Die nächste Selbstverständlichkeit, wir haben die erste Selbstverständlichkeit, er ist auferstanden. Die nächste Selbstverständlichkeit für Paulus ist eine, die für uns nicht immer leider selbstverständlich ist. Wer Christ ist, ist ein Diener. Der muss tun, was der Herr sagt. Herr, was willst du, dass ich tue? Sofort. Das ist die erste Frage des Paulus. Von da ab ist er ein Handelnder im Zeichen seines Christseins, im Zeichen seines Glaubens an Jesus Christus. Was willst du, dass ich tue? Wenn er es getan hat, was jetzt, Herr? Ich bin da. Nie Urlaub. Immer, wo immer er ist, im Dienst des Herrn. Wie ein treuer Doulos, ein treuer Sklave Jesu Christi. Herr, was willst du, dass ich tue? Und der Herr sagte zu ihm, stehe auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Jesus hat sich persönlich eingesetzt, hat interveniert, aber nur so weit. Das tut er nicht immer so, aber dieses Mal hat er es getan, er fand es nötig. Aber jetzt zieht er sich zurück und setzt seine Diener ein, seine Boten. In diesem Fall wen? Wen hat Jesus eingesetzt, um dem Saulus weiterzuhelfen? Ananias, ja. Bei Cornelius war es ja auch so der Fall im nächsten Kapitel, ja. Gott schickt einen Engel, also ein übernatürliches Phänomen, aber das führte nur so weit, und dann musste ein Mensch handeln. So gebraucht Gott uns. Er könnte selbst handeln, aber er tut es nicht. Er gebraucht uns als seine Sendboten, als seine Diener, um anderen die Botschaft zu bringen. Der Herr sagte zu ihm, stehe auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Aber die Männer, die zusammen mit ihm auf dem Weg waren, standen sprachlos. Wunderbar. Gott kann den Mund einmal schließen. Der Mensch ist nur so und so lange spöttisch, nur so und so lange Feind. Und eines Tages werden alle Menschen verstummen vor Gott, den Mund halten müssen. Heute müssen wir das erleben, dass sie den Mund groß aufmachen. Aber solche Verse dürfen uns Mut machen. Gott kann Menschen sprachlos machen. Aber dann kann er sie wieder zum Sprechen bringen, wenn sie die Lektion gelernt haben. Hier heißt es, sie hörten die Stimme, bekamen aber niemanden zu Gesicht. Wer weiß, was in einem anderen Selbstbericht, wo Paulus selbst berichtet, wie er zum Glauben kam, wie es dort heißt, wie er das dort erzählt. Weiß jemand das? Nun, dann will ich es euch sagen, damit, wenn ihr darauf stößt, nicht irritiert werdet. In einem seiner Zeugnisse in der Apostelgeschichte kommen zwei Zeugnisse vor. Und in einem sagt er, sie hörten nicht die Stimme. Ist das ein Widerspruch? Habt ihr euch einmal damit gefasst? Nun ist es so, das griechische Wort bedeutet beides. Einige griechische Wörter sind sehr, sehr genau, präzise und wir haben nicht genügend Wörter, um das so präzise zu sagen. Da müssen wir mal ein Wort finden für beide, aber wir müssen dann unterscheiden. In diesem Fall haben wir es aber mit einem griechischen Wort zu tun, das größer ist als das deutsche Wort hören und wir brauchen im Deutschen zwei Wörter. Hören heißt im Griechischen auch hören, aber es kann auch verstehen bedeuten. Manchmal haben wir das auch im Deutschen so. Wenn ein Elternteil einmal ein Kind zur Verantwortung zieht, dann kann man das erste Mal fragen, hast du mich gehört? Ja? Akustisch wahrscheinlich schon, ja. Aber wir wissen, hast du verstanden? Ja, hast du mitgekriegt? Ja? Diese Männer hörten, dass gesprochen wurde. Die Stimme hörten sie, aber sie verstanden nicht die Wörter. In dem Sinne hatten sie nicht gehört, was gesagt wurde. Ja? Das ist also die Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch. Sie hörten die Stimme, bekamen aber niemanden zu Gesicht. Saulus stand auf von der Erde. Als er seine Augen auftat, sah er niemanden. Er war geblendet von dem Licht und drei Tage lang sieht er nicht. Sie leiteten ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus in den Ort hinein. Und er war drei Tage nicht sehend und aß nicht, noch trank er. Normalerweise kann man drei Tage ohne zu trinken auskommen. Dann ist meistens Schuss. Es gibt Leute, die haben mehr als drei Tage ausgehalten, ohne Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Also Paulus oder Saulus hier ist schon wirklich mitgenommen durch dieses Erlebnis. Für ihn bedeutet das eine tüchtige Umwälzung. Aber er hat sich entschieden und jetzt muss er einmal jetzt die ganze Sache überlegen. Und Gott begegnet ihm auch während dieser Zeit, schenkt ihm ein Gesicht und darf seine Gebete entgegennehmen. Vers 10. Es war in Damaskus ein gewisser Jünger des Herrn Jesus namens Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in einem Gesicht: Ananias, wie viele Male ruft er ihn? Er muss es nur einmal tun. Und sofort hört er. Ananias ist ein Jünger, der braucht nur einmal seinen Namen zu hören. Saul war nicht ein Jünger, der musste es zweimal hören. Bitte, hörst du? Steh. Ja, bis hierher. Hier nur einmal. Er sagte: Siehe, hier bin ich, Herr. Herr, sagt er und weiß, zu wem er spricht, aber weiß nicht ganz genau, was er sagt. Das wird gleich zum Ausdruck kommen, ja? Er sagt zwar Herr, und so sagen wir auch schnell Herr. Und dann, wenn es darauf ankommt, das hatte ich eigentlich nicht so gemeint. Ja. Ananias muss das lernen. Und wir alle müssen das lernen. Der Ananias hat seine Stärken und seine Schwächen. Siehe, hier bin ich, Herr. Und der Herr sagte zu ihm: Stehe auf, gehe hin in die Straße, die Gerade genannt wird, und suche im Haus eines Judas, einen namens Saulus, er ist von Tarsus. Denn siehe, er betet. Wunderbar. Er hat Jesus im Glauben angenommen und jetzt tut er, was ein Christ tut, er betet. Luther sagt ungefähr so: Ein Schreiner, der macht Tische und Stühle, ein Gärtner pflanzt Bäumchen, ein Christ betet. Das ist seine Berufung, mit dem Herrn zu reden. Das tut Saulus jetzt. Er betet. Das ist das ganz Natürliche, das ein Mensch tut, wenn er zum Glauben gekommen ist. Und er sah in einem Gesicht, sagt Jesus zu Ananias, einen Mann namens Ananias. Jetzt merken wir uns einmal die Details. Jesus berichtet ganz genau, was geschehen ist. Er hat einen Mann namens Ananias gesehen, wie er eintrat und ihm die Hand auflegte, auf dass er wieder sehe. Ananias antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört. Jesus muss informiert werden, ja? Er weiß nicht die ganze Geschichte. Ananias muss ihm das jetzt erzählen. Interessant. Jesus hatte ganz genau erzählt, aber der Ananias kann das immer noch nicht glauben. Aber der Herr ist sehr geduldig mit uns. Das lehren auch die Psalmen. Was der Psalmist alles nicht an den Herrn vorwirft. Aber der Herr nimmt es alles geduldig an. Er weiß um unsere Schwachheiten. Aber befassen wir auf, versuchen wir nicht den Herrn, Er wird Geduld mit uns haben, aber wir dürfen ihn nicht auf die Probe setzen. Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Übles er den Heiligen in Jerusalem tat, so heißen die Christen. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Ist noch ein Name für Christen. Menschen des Weges, Menschen, die den Namen des Herrn anrufen, Jünger des Herrn, Gläubige, es sind so verschiedene Namen von Christen. Der Herr sagte zu ihm, gehe hin. Der lässt sich nicht irritieren durch diese Art von Ananias, weil aus zwei Gründen soll Ananias gehen. Erstens, weil dieser mir ein erwähltes Gefäß ist. Noch ein Name für einen Christen. Christen sind Gefäße. Gott gießt die Botschaft hinein, wir tragen sie weiter und lassen andere trinken. Ja. Wir sind leere Gefäße. An Timotheus schreibt Paulus, wir sollen brauchbare Gefäße sein, saubere. Sie müssen nicht golden sein, sie können hölzern sein, aber sie müssen brauchbar sein. Er ist mir ein erwähltes Gefäß, meinen Namen vor die von den Völkern und vor Könige zu tragen und vor die Söhne Israels. Denn, das ist der zweite Grund, gehe hin, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Das behält der Ananias jetzt und er geht hin. Und er ging hinein in das Haus, das Beschriebene. Und er legte ihm die Hände auf. Warum? Der Text sagt es uns. Hat es uns bereits gesagt. Warum legt Ananias dem Saulus die Hände auf? Zwecks? Zur Heilung von seiner Blindheit. Vers 12 steht es, ja? Das sagt Jesus. Ananias tut das jetzt. Er legt ihm die Hände auf. Das ist wichtig, dass wir uns das merken, damit wir in der Lehre vom Heiligen Geist klar sehen. Das hat damit zu tun. Die Handauflegung erfolgte hier nicht, damit Paulus den Heiligen Geist bekäme, sondern einfach dafür, damit oder zu diesem Zweck, dass Paulus wieder sehen könnte. Es war ein Wunder, musste geschehen. Ein Wunder geschah, dass er blind wurde, und es braucht ein Wunder, damit er wieder sehend werde. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, wunderbar, der Herr, Jesus, hat mich gesandt, der dir auf dem Wege erschien, den du kamst, auf das du wieder siehst und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Das ist neu, nicht? Warum leistet es sich Ananias, zu sagen, der Herr hätte ihm gesandt, damit Saulus mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, wenn Jesus nichts davon gesagt hatte? Wenigstens nicht nach dem Bericht. Ich weiß, das ist schwer. Ich will es euch sagen. Was hatte denn Jesus gesagt zum Ananias? Ananias muss hier irgendwelche Schlüsse gezogen haben. Was hatte Jesus zu Ananias gesagt? Vers 15. Nein, Vers 16. Auch für 15 und 16. Zweierlei. Er teilt ihm mit etwas über die Aufgabe des Saulus. Er soll ein Zeuge sein, auch vor Königen selbst. Soll den Namen Jesus hinaustragen, zu den Heiden und zu Israel. Paulus verstand sich also erst in erster Linie als Apostel der Heiden. Aber er hat sein Zeugnis auch bei Israel abgelegt. Also das war ein Grund, das war ein Aspekt. Der zweite war, Jesus sagt, ich werde ihm zeigen, wie viel er zu leiden hat für mich. Und Ananias scheint selbstverständlich die Schlussfolgerung zu ziehen, wie selbstverständlich es zu nehmen. Junge, dann muss ich ihm sagen, wo die Kraft liegt. Da muss ich ihm sagen, du brauchst den Herrn. Du musst von ihm gefüllt sein, denn du bist nur ein Gefäß. Du vermagst nichts. Und das hat Paulus behalten. Nicht ich, es war die Gnade des Herrn. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber es war nicht ich, es war die Gnade des Herrn. Er weiß, es war Christus in ihm. Christus und der Geist, die stellt er in eins in Römer Kapitel 8. Also, wenn Christus in uns sich breit macht und uns füllt mit seiner Kraft, dann tut er das durch seinen Geist. Wann ist Paulus voll geworden mit dem Heiligen Geist? Wann immer es notwendig war. Es steht nicht geschrieben, dass er jetzt erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Das war ein Prinzip, das war ein Grundsatz. Ananias erinnert ihn daran, du wirst das behalten müssen. Du bist ganz abhängig von der Kraft des Herrn. Vers 18. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und augenblicklich sah er wieder. Und er stand auf und wurde getauft, sofort. Und er nahm Speise und kam zu Kräften. Das ist die Geschichte. Eine wunderbare Geschichte. Und sie hat dazu geführt, dass sein Mann, der nicht an Jesus glaubte, vor vielen Jahren, er hat einen Freund, zwei Männer, die glaubten nicht an Jesus. Aber der eine hat einmal das Leben von Paulus studiert und kam über dieses Wunder seiner Bekehrung zum Glauben, selbst zum Glauben an Jesus. Und diese Geschichte hat schon manch einen überführt. Nehmen wir sie nicht für selbstverständlich als eine Geschichte, die wir in der Kindheit gehört haben. Nehmen wir sie mit. Sie ist ein Bestandteil, ein wesentlicher Bestandteil unseres christlichen Glaubens. Hier ist viel offenbart. Wir haben nicht alles jetzt berührt, aber ihr seid ja gewohnt, Hausaufgaben mitzunehmen, nicht wahr? Also, vielen Dank. Ihr habt sehr gut zugehört. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Zeit genommen. Ich darf mich jetzt verabschieden. Morgen bin ich dann in Gladbach. Der Herr sei mit einem jeden von euch. Lege seine Hand zum Guten auf einen jeden. Danke.